Willkommen zum Podcast Melting Pot – Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
Zwischen Prekarität und Aufstiegsversprechen, Arbeits- und Lebensbedingungen von MigrantInnen im Ruhrgebiet gestern und heute. Das war der Titel einer Veranstaltung, die im Juni 2025 im Hoesch-Museum in Dortmund stattfand und die wir heute zum Anlass nehmen wollen, genauer auf die Arbeits- und Lebensbedingungen von MigrantInnen im Ruhrgebiet zu schauen. Spezifischer versuchen wir mithilfe unserer GesprächspartnerInnen die Perspektive von ehemaligen GastarbeiterInnen sowohl sichtbar zu machen und eben auch ihre Erfahrungen in den Mittelpunkt zu rücken. Ja, und damit herzlich willkommen zur neuesten Episode des Podcasts Melting Pot, Migration im Dialog, und auch noch ein frohes neues Jahr an alle HörerInnen da draußen. Wir sind ja mittlerweile im Januar 2026 angekommen. Mein Name ist Marina und ich moderiere heute gemeinsam mit Laura. Hallo Laura.
Hi.
Ja, und bevor wir gleich dazu kommen, unsere heutigen GästInnen vorzustellen, möchte ich gerne noch kurz das Wort an Professor Dr. Emra Ilgün Birmiheoğlu abgeben, die uns einen kleinen Einblick in die Hintergründe unserer heutigen Folge liefert.
Hallo, mein Name ist Emra Ilgün Birmiheoğlu. Ich bin Professorin für Migration, Integration und Partizipation an der Fachhochschule Dortmund am Fachbereich Angewandte Sozialwissenschaften. Zusammen mit Dr. Kirsten Hoesch vom DIFIS-Institut an der Universität Duisburg-Essen und Isolde Parussell vom Hoesch-Museum haben wir gemeinsam ein Kooperationsprojekt geplant und durchgeführt. Dabei ging es im Groben um die Arbeitsbedingungen von migrantisierten Personen früher und heute. In diesem Rahmen habe ich dann ein Lehrforschungsprojekt im Sommersemester 2025 durchgeführt, bei dem Studierende daran teilgenommen haben und an der Frage gearbeitet haben, wie sich die Lebens- und Arbeitsbedingungen von GastarbeiterInnen im Ruhrgebiet gestaltet haben und wie diese unter dem Aspekt von Gender einzuordnen sind. Dafür haben die teilnehmenden Studierenden selbstständig InterviewpartnerInnen gesucht. Das waren eben ehemalige GastarbeiterInnen aus dem Ruhrgebiet, haben diese Interviews geführt, anschließend transkribiert und dann haben wir diese gemeinsam ausgewertet. Das Ergebnis dieser Arbeit haben wir dann bei einem Fachtag im Juni im Hoesch-Museum einem interessierten Plenum vorgestellt. Das war ein ganz spannendes Projekt, bei dem eben zahlreiche Studierende teilgenommen haben und von denen einige das Ergebnis dieser Arbeit vorstellen werden.
Genau, und das ist die perfekte Überleitung zu unseren heutigen Gästen. Wir freuen uns nämlich sehr, dass zwei der Studierenden aus dem Lehrforschungsprojekt von ihren Erfahrungen in diesem Forschungsprozess und den Ergebnissen der Studie berichten werden. Hallo an euch beide, Dilan Bohr und Ekrem Keskin.
Hi.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Ich sage noch einmal kurz, ihr studiert beide aktuell im Bachelor Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt Migration, Integration an der Fachhochschule Dortmund und zwar im dualen Studium. Und deshalb sind wir umso glücklicher, dass ihr die Zeit findet, heute mit uns darüber zu sprechen, wie eure Forschung in diesem Lehrforschungsprojekt war. Bevor wir da aber inhaltlich tiefer einsteigen, starten wir mit einer kleinen Entweder-Oder-Frage. Wir sind ja jetzt am Beginn des neuen Jahres angekommen und das ist ja immer so ein bisschen ein kontroverses Thema. Startet man jetzt mit guten Vorsätzen ins neue Jahr oder lässt man es einfach auf sich zukommen? Was ist denn eure Meinung dazu?
Ich glaube, Pause zu machen, ist bei mir nicht mehr drin. Irgendwann gewöhnt man sich an diesen Rhythmus. Es ist jedes Jahr immer am Jahresende das Gleiche. Ich glaube, ich lasse es einfach auf mich zukommen dieses Mal.
Genau, bei mir sieht es auch so aus. Also ich lasse das halt
das neue Jahr jetzt auch auf mich zukommen. Ich gucke, was kommt, das kommt. Und wenn ich dann in der Situation bin, dann wird sich ja auch alles klären und es läuft dann alles. Und ja, ich freue mich auf das neue Jahr.
Das ist ja auch eine schöne Einstellung.
Ja.
Ja, sehr schön. Wir blicken jetzt aber, bevor wir auf das Jahr, was uns jetzt ja noch bevorsteht, blicken wir erst nochmal zurück auf das Lehrforschungsprojekt. Wir haben ja gerade schon ein bisschen was davon gehört. Thema war die Situation von GastarbeiterInnen. Das war ja in eurem Fall durchaus auch ein persönliches Thema, allein weil es auch tief in eurer Familiengeschichte, in eurer eigenen Familiengeschichte verankert ist. Wie war das denn für euch?
Genau, meine Opas sind Gastarbeiter und meine Omas sind dann auch nachgekommen. Selbst meine Eltern sind auch nicht in Deutschland geboren, die sind dann auch hierhin gekommen, hierhin gewandert. Und deswegen hatte das ganze Thema sowieso schon ganz am Anfang einen emotionalen Wert für mich. Und ja, vorab kann ich sagen, es hat mich eigentlich die ganze Zeit sehr tief berührt, also das ganze Projekt über.
Und Dylan, wie war es für dich, auch so ein Thema auch wissenschaftlich zu bearbeiten, was eben auch Teil deiner Familiengeschichte selbst ist?
Genau, also bei mir war das auch so, dass mein Opa in den 70er Jahren nach Deutschland gekommen ist, um hier zu arbeiten. Und dann circa 10 Jahre später hat er dann meine Großmutter geholt und einen Teil seiner Kinder konnte er dann holen, unter anderem auch meine Mutter. Und dieses Projekt war, wie Ekrem ja auch schon gesagt hat, sehr emotional. Es war eine ganz andere Ebene, nochmal ein ganz anderer Blickwinkel, weil das im wissenschaftlichen Rahmen war, weil wir gezielt Fragen stellen konnten und uns auch anhand dieser Fragen im wissenschaftlichen Rahmen auch zum Teil ein bisschen distanzieren konnten, was sehr geholfen hat oder was mir persönlich sehr geholfen hat, um die Erfahrungen, die die ganzen GastarbeiterInnen gemacht haben, unter anderem auch mein Opa, nochmal also aus einem ganz, ganz anderen Blickwinkel wahrzunehmen, weil die Geschichten kennt man, die Geschichten hört man oder ich habe die Geschichten ständig gehört. Ich konnte nie mit meinem Opa darüber sprechen, weil er leider verstorben ist, aber ich hatte halt die Möglichkeit, mit einem Gastarbeiter dann darüber zu sprechen und das war sehr, sehr intim und das war schon so ein Vertrauen da, obwohl wir uns gar nicht kannten, aber weil er so viele Geschichten kennt von sich selber und auch von anderen GastarbeiterInnen, unter anderem dann auch von meinem Opa, jetzt im übertragenen Sinne, war das so, er hat mich gesehen und ich habe ihn gesehen. Also es war so eine Vertrautheit war da, obwohl wir zwei fremde Personen in einem Raum waren.
Ja, verstehe es. Und Ekrem, du hast beispielsweise ja auch, hast du erzählt, deine Oma interviewt oder sogar beide Omas.
Genau, richtig.
Und du hast gerade auch schon erzählt, was Dylan jetzt auch angesprochen hat, diese emotionale Nähe, die einfach da aufkommt bei den Gesprächen. Und wenn bei meiner eigenen Oma wird, ist ja diese emotionale Nähe ist ja nochmal was anderes. Ekrem hat jetzt auch gerade angesprochen, dass so dieser wissenschaftliche Rahmen ja auch so ein bisschen Distanz dann schafft. Wie stelle ich mir das dann vor, wenn ich ein Familienmitglied interviewe? Hat das dann auch geholfen, irgendwie das Distanz zu wahren? Oder wie bist du generell mit dieser emotionalen Nähe umgegangen?
Also ich hatte mehrere InterviewpartnerInnen und habe mich bewusst auch für Familienmitglieder entschieden. Also ich war auch froh darüber, dass ich die Möglichkeit überhaupt hatte. Mhm. Und die Gespräche fanden in der Küche statt von meinen Omas. Also das war ja schon eine sehr schöne Atmosphäre, eine Atmosphäre, die man kennt. Aber natürlich kommt man da nicht rein mit einem Interviewleitfaden. Solche Gespräche entwickeln sich ja eigentlich ganz natürlich und dann bekommt man Informationen mit, das ist dann damals passiert und das und das. Aber naja, so richtig gezielte Fragen mit einem Leitfaden, das war schon interessant. Es hat definitiv mehr mit mir gemacht, glaube ich, weil vielleicht würde ich auch einige Fragen einfach nicht stellen, weil ich die Antwort auch nicht wissen will, weil ich weiß, okay, meinen Omas ging es damals wahrscheinlich nicht so super. Und ja, selbst meine Omas waren überrascht, dass ich überhaupt diese Fragen gestellt habe. Die waren so, warum wir? Warum will man das wissen? Wer will das wissen? Das war auf jeden Fall sehr schön, denen die Bühne zu geben.
jetzt, wenn ich so, mir so vorstelle, dann in der Küche meiner Oma zu sitzen, Dilan, wo haben bei dir die Interviews stattgefunden?
Bei mir hat das Interview in einer Bäckerei stattgefunden,
Ah,
was
okay.
auch sehr, sehr süß war. Und wir sind da angekommen und mein Interviewpartner saß dann schon ganz bereit dort mit seinem Hemd ganz zugeknüpft. Also wirklich so richtig, richtig süß saß er da mit seinem Käffchen. Und dann haben wir uns halt kennengelernt. Wir haben ihm dann, oder beziehungsweise ich habe ihm dann alles einmal kurz erklärt. Und das, was ich so toll fand, war, dass er dann zum Beispiel die ganze Zeit darauf bestanden hat, mir einen Kaffee auszugeben oder, also er hat mich direkt in sein Herz geschlossen und hat mich als ein Familienmitglied gesehen und auch empfunden. Genau, also das hat er dann auch gesagt und das meinte ich halt auch vorhin, dass diese Vertrautheit schon die ganze Zeit da war, obwohl wir uns halt gar nicht kannten, aber weil die Geschichten verbinden, weil einfach so viel Schmerz und auch so viele Tränen geflossen sind, von denen die GastarbeiterInnen nicht sprechen oder nicht sprechen konnten, weil der Raum nicht gegeben wurde. Und dann sind wir gekommen, haben die Fragen gestellt, so wie Ekrem ja auch schon gesagt hat, und die haben sich, oder ich hatte das Gefühl, dass sich viele das erste Mal gesehen und gehört gefühlt haben und auch dankbar waren für diese Möglichkeit. Und ich hatte das Gefühl, dass die so lange darauf gewartet haben, dass einfach mal jemand kommt und fragt und dass sie einfach erzählen dürfen. Und einfach reden, erzählen, ohne irgendwelche Filter, einfach so, wie es war.
Also auch über den Forschungsgegenstand hinaus einfach ein sehr wichtiges Thema,
Ja.
das anzugehen, das zu besprechen. Wie war das dann? Also weil es ist ja auch wieder sehr emotional aufgeladen. Wie war das dann für euch? Hattet ihr das Gefühl, dass ihr zwischen einer wissenschaftlichen und einer familiären Rolle ständig switchen musstet? Oder ist euch das einfach gefallen oder war das eher schwierig? Wie habt ihr da so eure Rollen navigiert?
Also bei mir war das tatsächlich schwierig, vor allem am Anfang.
Kann ich mir vorstellen.
Vor allem, als ich meiner Oma dann gesagt habe, dass das Ganze aufgenommen wird. Da wurde sie ganz nervös plötzlich. Und dann war sie, was, wenn ich was Falsches sage? Und ich meinte, Oma, du kannst nichts Falsches sagen. Erzähl einfach, so wie es war. Es hat ein bisschen gedauert, aber dann hat sie das Ganze vergessen, also dass das Ganze aufgenommen wird. Dann war sie in ihrem Modus und hat einfach drauf los erzählt. Also wir wurden auch mehrmals gestört. Das Haus meiner Oma ist auch so ein Hotspot für alle. Also da kamen viele... Viele rein, viele raus, also viele in die Küche haben dann Tee gemacht und dann kam die Katze rein und dann hat meine Oma irgendwie einen Anruf bekommen aus der Türkei und naja, wir mussten das Ganze dann ein bisschen navigieren.
Also bei mir war das so, dadurch, dass ich ja jetzt kein so enges Verhältnis zu meinem Interviewpartner hatte, also ich kannte ihn ja nicht, war das so, dass ich die Fragen besser stellen konnte. Also es war trotzdem sehr emotional, weil ich mir währenddessen immer gedacht habe, wer weiß, was mein Opa erzählt hätte jetzt. Wahrscheinlich jetzt nicht das Gleiche, aber sehr, sehr ähnliche Erlebnisse, Erfahrungen, die geteilt haben. Und ich fand das auch so schön, weil das Interview hat ja auf Türkisch stattgefunden. Also ich habe das Interview auf Türkisch mit meinem Interviewpartner geführt und dadurch hatte ich das Gefühl, dass er halt viel mehr erzählen konnte auch. Also sich auch viel besser ausdrücken konnte natürlich, weil das seine Muttersprache war und das war ganz toll und das hat mich so berührt, weil ich mir dachte, er hat so lange darauf gewartet, einfach zu erzählen und es ist Zeit, dass die Geschichten jetzt endlich gehört werden.
Und vor allem dann auch auf einer Sprache, die dann eben einfacher ist, wo dann eben schon mal so eine erste Barriere auch wegfällt.
Auf jeden Fall.
Wir gehen gleich auch nochmal darauf ein, was so die Ergebnisse eurer Interviews waren. Wir haben aber gerade schon im Einspieler gehört, dass die Ergebnisse dann auch im Hösch-Museum auf einer Veranstaltung vorgestellt wurden. Wie war das denn so für euch?
Also wir wussten, das ist unser Ziel am Ende. Und ja, der Weg dahin war definitiv interessant. Aber wir wussten alle von Anfang an, wir wollen eine gute Show abliefern. Wir wollen den Leuten die wir interviewt haben, den Respekt geben, dass wir alles gut darstellen. Also mit gut darstellen meine ich nicht mal, dass die im besten Licht stehen oder sonst was, sondern dass sie diesen Raum bekommen, überhaupt gehört zu werden. Und nicht nur das Positive, sonst die Geschichten sind ja natürlich immer auch etwas positiv ausgelegt. Und ich finde, man nicht, dass man sich immer auf das Negative fokussieren muss, das meine ich gar nicht, aber auch zu zeigen, es gab viele, viele Schwierigkeiten und nicht alles lief super glatt und super perfekt von Anfang an. Das Ganze hat viel mit, naja, Problemen. Und die Türen wurden nicht sofort geöffnet. Also es hat eine Weile gedauert, definitiv.
Auf jeden Fall, genau. Und es war auch so ein hohes Verantwortungsgefühl einfach da, dass die Ergebnisse, dass die Geschichten, so wie Ektor mir auch schon gesagt hat, richtig erzählt werden und richtig dargestellt werden, ohne irgendwelche Filter, und dass sie auch, dass das auch auf einer respektvollen und wertschätzenden Ebene stattfindet.
Sehr schön, auch so diese Positioniertheit als WissenschaftlerInnen und auch noch die Verantwortung für eure InterviewpartnerInnen, dass ihr die auch schon so fühlt und spürt. Wir haben jetzt auch schon drüber gesprochen, dass auch zum einen ja auch Teil eurer Familiengeschichte ist. Hat es dadurch auch dafür gesorgt, dass ihr euch bei diesem Thema auch sicherer gefühlt habt als bei vielleicht anderen Themen, einfach dadurch, dass ihr eben allein schon Expertin da, durch eure eigene Lebenserfahrung seid?
Ja, bei mir war das tatsächlich so, ich musste ab und zu einen Schritt zurück machen und versuchen, das Ganze nochmal neu zu sehen. Also all diese Sachen, die ich schon wusste und ne, von der Kindheit schon gehört bekommen habe, vieles war aber auch, okay, ich habe mir jetzt nie Gedanken darum gemacht, ob es direkt Unterstützung gab, als ihr nach Deutschland kamt, oder ob es der ganze Lebensweg dorthin, wie das war, ob es Veränderungen gab durch das Leben in Deutschland, was hat sich verändert, wie war es mit der Sehnsucht, mit dem Pendeln, mit dem Familiennachzug, all diese Themen, man redet darüber, aber wie gesagt, dieser Leitfaden, den wir dann vorher gemeinsam erstellt haben, hat einem das vereinfacht, dass man genau die richtigen Fragen stellt und dann merkt, oh okay, sonst hätten wir nicht über dieses Thema wirklich gesprochen, also ja, das war definitiv interessant, dass ich einfach mal aus so einer Vogelperspektive auch drauf schauen kann und nicht mittendrin auch bin als Migrakind.
Ja.
Ja, genau. Also da kann ich mich echt auch anschließen. Es hat sich angefühlt wie ein Safe Space, weil man die Geschichten, wie gesagt, schon kannte. Man hat sie gehört. Ich will nicht sagen das Problem, aber so wie der Alltag dann ist, gehen Geschichten unter, auch in den Familien, man spricht nicht darüber, weil es einfach so war, wie es war. Die GastarbeiterInnen, unsere Großeltern sind nach Deutschland gekommen, sie haben nur gearbeitet von morgens bis abends, sie haben das Geld verdient, sie haben versucht, sich irgendwie über Wasser zu halten und trotzdem irgendwie auch anerkannt zu werden. Sie haben sich ständig angestrengt, aber man denkt im Alltag nicht darüber nach. Und dank dieses Forschungsprojektes war das dann so, dass wir nochmal ein anderes Bewusstsein dafür bekommen haben. Also dass wir nochmal wirklich vor die Augen geführt bekommen haben, das, was unsere Großeltern, was all die GastarbeiterInnen durchgemacht haben, das war alles andere als einfach.
Total. Also ich habe ja auch meine Omas gefragt gehabt, ich habe auch die Großeltern von meinem Schwager interviewt, die waren auch so nett und haben mir ein paar Sachen erzählt. Und als dann die Frage zum Beispiel aufkam, ob es so Organisationen gab und ob es Treffen gab, war das interessant zu hören, dass es immer noch die gleichen Orte waren. Also es gab Koranveranstaltungen in der Moschee zum Beispiel, wo sich dann vielleicht die Frauen getroffen haben. Also das hat sich über die ganzen Jahre immer noch, es ist immer noch da. Diese Zugänge, die sind immer noch offen, also diese Clubs, diese Gemeinschaften. Das fand ich auch ziemlich interessant, dass sich das so lange gehalten hat. Auch wenn man überlegt, also wir sind ja schon ziemlich lange hier, ich bin hier geboren, Dylan auch. Aber trotzdem, diese Türen sind immer noch offen für die Leute, die Support brauchen oder Community brauchen.
Ja, das hat auch eine ganz große Rolle gespielt in den Interviews, weil wir haben ja am Ende auch die ganzen Interviews ausgewertet. Und es kam halt immer wieder vor, dass die InterviewpartnerInnen geantwortet haben, dass der Zugang zur Gesellschaft schwierig war, und aus dem Grund haben die sich in ihren eigenen Bubbles zusammengefunden und an diesen an den eigenen Bubbles auch so extrem festgehalten, weil die sich dort sicher gefühlt haben. Und dieser Zusammenhalt spielt so eine große Rolle, insbesondere wenn man halt eine schwierige Zeit durchmacht, wenn du allein in einem fremden Land bist und Leute suchst, die dich verstehen, die deine
Ja.
Sichtweise verstehen, die deine Sprache verstehen und die auch verstehen, wie du dich fühlst und warum du dich so fühlst. Und deswegen waren all die ganzen, also die ganzen Vereine, die dann gegründet wurden, intern in den Communities, sehr, sehr wichtig und haben sich auch aus diesem Grund weiterhin durchgesetzt und die existieren einfach immer noch.
Ja.
Ich höre so ein bisschen raus, ihr seid von ExpertInnen aus eurer eigenen Lebensrealität auch ForschungsexpertInnen in gewisser Weise zu dem Thema geworden. Und wir wollen gerne jetzt nochmal so ein bisschen den Blick auf den Forschungsprozess und auch die Ergebnisse, die ihr erarbeitet habt, lenken. Nachdem wir jetzt schon, glaube ich, einen ganz guten Eindruck bekommen habt, ja, wie, was das mit euch gemacht hat, überhaupt dieses Thema anzuschauen. Also wir haben jetzt schon gehört, ihr habt einen Leitfaden erstellt in der Gruppe, habt mit diesem Leitfaden die Interviews geführt und die waren mehrheitlich in der Muttersprache der Interviewten.
Genau.
Du hattest jetzt gerade schon gesagt, Dylan, dass es vielleicht für die interviewte Person eben auch dann so war, dass sie viel mehr und auch sich viel freier vielleicht mitteilen konnten und
Ja.
ja auch in der Sprache, in der sie sich wohlgefühlt haben. Wie war es denn für euch, auf dieser Sprache das Interview zu führen? Weil Forschung oder auch das Studium findet ja wahrscheinlich normalerweise auf Deutsch statt und auch da
Ja.
könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht ungewohnt ist oder so, also wenn ihr da noch mal eure Erfahrungen mit
Total.
teilen wollt.
Also ich finde, das Ganze auf Türkisch zu machen, hat sich für mich viel näher angefühlt. Also die deutsche Sprache ist ja vor allem so im Universitätskontext für mich, es ist wie so eine Mauer, will ich schon fast sagen, vor allem wenn es um so sensible Themen wie Zuwanderung, Migration geht. Aber das Ganze dann auf der Muttersprache zu machen, vor allem dann meiner Oma zuzuhören, wie sie über, naja, Dinge erzählt, die nicht so toll waren, hat mich schon emotional berührt, muss ich sagen. Also da musste ich oft zurück, okay, ich bin Forscher, ich bin hier von der Uni und nicht, ich höre jetzt gerade nicht meiner Oma zu, wie sie mir diese Sachen erzählt.
Genau. Und es ist ja auch so, dass viele Wörter auch zum Beispiel oder Sätze in der Muttersprache eine ganz andere Bedeutung haben als im Deutschen, weil
Oh
sie nicht
ja.
eins zu eins übersetzt werden können. Und ich finde, das war auch so ein Punkt, was einen sehr, sehr großen Unterschied gemacht hat, weil es ist dann so, wenn die Muttersprache gesprochen wird, dann ist es ja auch so, dass die InterviewpartnerInnen viel mehr erzählen konnten, weil man bestimmte Wörter und Sätze nicht eins zu eins übersetzen kann ins Deutsche. Und dadurch hat man nochmal einen ganz anderen Zugang, ein ganz anderes Verständnis auch für die Gefühle, die erlebt haben und für, also seien es positive Gefühle, aber auch negative Gefühle, die konnten viel besser zum Ausdruck gebracht werden. Und es war intensiver, das alles dann zum Beispiel auf Türkisch zu hören. Mein Interviewpartner hatte dann auch ein, zwei Sachen dann auch auf Kurdisch gesagt. Und auf Kurdisch ist das dann auch noch mal anders als auf
Ah
Türkisch.
ja.
Genau, das ist dann auch noch mal ein ganz anderer Zugang gewesen. Also irgendwie hatte ich da das Gefühl, dass ich so auf Türkisch, Kurdisch und Deutsch, also auf drei Ebenen, ganz unterschiedliche Zugänge hatte und auch ganz unterschiedliche Gefühlslagen, die dann vermittelt wurden. Ja, weil im Deutschen war das dann immer so eher distanziert, so klar strukturiert. Und im Türkischen und im Kurdischen war das viel emotionaler.
Ja. Ich habe auch echt versucht, die Emotionalität mit beizubehalten in der deutschen Sprache, weil manchmal gibt es Ausdrücke im Türkischen, die sind so dramatisch. Also Türkisch ist allgemein so eine dramatische Sprache, habe ich das Gefühl. Und ich habe es versucht, so gut es geht, auch weil ich finde, das ist so wichtig. Also man erzählt nicht nur so, mir ging es da nicht gut, sondern meine Welt ist zusammengebrochen in dem Moment zum Beispiel.
Ja, das finde ich auch total spannend. spannend, weil ihr ja dann, ne, ihr habt die Interviews auf der Muttersprache durchgeführt, aber dann ging es ja darum, das Ganze zu übersetzen, um das auch gemeinsam analysieren zu können.
Genau.
Und genau, ich stelle es mir gar nicht so leicht vor, dann eben gerade diese Ausdrücke oder Sätze, die man vielleicht auch, wo es vielleicht gar nicht so ein gutes Pendant im Deutschen gibt oder wo wir vielleicht auch einfach, ja, eine andere Sprache für Dinge haben. Also, du hast jetzt gerade schon gesagt, Ekrem, du hast versucht, das irgendwie mitzunehmen, diese Emotionalität in die Übersetzung. Wie leicht oder schwer ist euch das gefallen?
Ich finde allgemein, wenn man etwas so transkribiert und es nur noch so lesen kann und es nur noch Wörter sind, nimmt es den Effekt auch ein bisschen schon weg. Also
Ja, stimmt.
in der Sprache, wenn man redet, dann gibt es Höhen und Tiefen. Es gibt, man merkt, eine Person ist gerade emotional betroffen oder sauer auch vielleicht. Also das Ganze ist nicht so leicht, aber ich glaube, wir haben unser Bestes gegeben, dass es so rüberkommt, wie es erzählt worden ist.
Genau, auf jeden Fall. Und auch beim Transkribieren, wenn dann mal extrem gelacht wurde oder die InterviewpartnerInnen in die Ferne geschaut haben und man gesehen hat, okay, das ist gerade ein emotionaler Moment. So, die Person geht gerade einmal tief in sich rein und muss einmal zur Ruhe kommen. Dann haben wir das so in die Klammern gesetzt, damit das im Schriftlichen, so wie Ekta mir auch gesagt hat, nicht verloren geht, sondern damit wir das nochmal sehen und uns an den Moment zurückerinnern.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass man dann versucht, sich darüber auch so ein bisschen Brücken zu bauen für, um dann beim Auswerten auch zu wissen, wie viel Bedeutung hat vielleicht auch eine bestimmte Aussage gerade, ne?
Ja,
Ja.
bei mir war das auch interessant. Meine Oma hat dann ein paar Geschichten erzählt und meinte so, ja, du kennst sie doch, die aus dem Dorf und dann die und dann deine Mama und deine Schwester. Und ich war so, Oma, ich kenne die Person, aber wenn die Person das lesen, andere Leute, dann wissen die nicht, was gemeint ist. Also das war lustig, dass sie dann ein bisschen so erzählt hat, als würde jede Person diese Menschen aus dem Dorf kennen und irgendwie, ja, versucht hat, hier Gossip ein bisschen zu verteilen.
Musstest du direkt noch eine Netzwerkanalyse mitliefern?
Auf jeden Fall hätte ich machen müssen.
Ja, also ich finde es total spannend, weil also eure Transkripte waren ja dann die Basis für die gemeinsame Auswertung, die ihr ja dann wieder in der Gruppe vorgenommen habt. Und da habt ihr ja nicht nur die eigenen geführten Interviews ausgewertet, ne? So, es war ja eigentlich, dass ihr euch das so ein bisschen aufgeteilt habt. Wie war denn dieser Auswertungsprozess dann? Wie habt ihr euch da organisiert und wie seid ihr vorgegangen?
Also das war so, dass wir dann ein Kategoriensystem erstmal erstellt haben. Wir sind die ganzen Interviews zunächst durchgegangen und haben uns zum Beispiel angeguckt, wann sind die GastarbeiterInnen nach Deutschland gekommen, in welchem Jahr, wie alt waren sie, als sie hierher gekommen sind, welchen Hintergrund hatten sie, also wie sah die Biografie aus vor der Auswanderung und dann wie sah die Biografie in Deutschland aus, wann hat der Familiennachzug stattgefunden und dann haben wir wirklich versucht, Kategorien zu erstellen, auch in Bezug auf Arbeit, soziale, politische Teilhabe, genau, Biografie habe ich schon gesagt und dann sind wir tatsächlich alle Interviews durchgegangen, je nachdem, wer welche Kategorie dann übernommen hat und haben die dann zusammengetragen. Und am Ende haben wir uns die nochmal alle zusammen angeschaut, ergänzt, wenn es notwendig war. Und ja, so war dann der
Genau. Ich
Prozess.
glaube, dadurch, dass wir auch nicht so eine Riesengruppe waren, hat das eigentlich ganz gut geklappt. Natürlich mit der Unterstützung von Frau Ilgün. Also sie hat das Ganze sehr gut geleitet. Und dann irgendwann nach den ersten ein, zwei Interviews hat jeder verstanden, was gemacht werden muss und was dann an dem Tag im Museum vorgestellt werden muss. Und dann lief das ziemlich gut. Also es war neu für mich, sowas zu tun, aber sehr interessant.
Okay. Ja, ich hatte gerade noch in Erinnerung, dass ihr ja vorher gesagt habt, so, ihr wolltet auch irgendwie, ja, den Geschichten den angemessenen Raum geben in dieser Veranstaltung und irgendwie auch mit Respekt begegnen, wertschätzend sein und das Also das ist ja auch ein gewisser Druck, den man dann ja hat in der Auswertung, könnte ich mir vorstellen, dem dann irgendwie auch gerecht zu werden und dass man dann auch so das alles aufbereitet. Deswegen fand ich es
Total.
nochmal, also ja,
Ich
jetzt
glaube,
interessant.
hätten wir mehr Zeit auch gehabt, hätten wir viel mehr reingebracht. Aber es gab halt ein Zeitfenster, woran wir uns halten müssen. Also am liebsten würden wir da, glaube ich, stundenlang stehen. Und vor allem, weil das, glaube ich, auch so eine emotionale Tiefe und Verbundenheit mit uns. Also es ist sehr nah. Es war einfach schön, das präsentieren zu dürfen. Und auch sehr schön, dass so viele Leute kamen, um sich das anzuhören. Auch die Leute, die vielleicht nicht so davon betroffen sind und die einfach neugierig waren. Ich fand das sehr schön dort.
Ja, und was ich auch sehr wichtig fand, zum Beispiel bei dem Kategoriensystem, da hatten wir dann auch eine Kategorie bezogen auf die Rassismuserfahrungen, die gemacht wurden und auch auf die Sprache und Integration. Und da war das auch sehr spannend zu sehen, dass sich da, ich glaube, das waren insgesamt 11 Interviews, die wir geführt haben. Aber das hat sich immer wieder überschnitten. Also die Antworten, was heißt die Antworten? Die Erfahrungen, die mit uns geteilt wurden, die waren alle sehr, sehr ähnlich.
Ich fand es auch
Okay.
total interessant, dass so viele Rassismus erlebt haben, aber dies nicht benennen konnten. Also für
Ja.
uns heutzutage ist das ja ziemlich offensichtlich, wenn man rass, also natürlich, es gibt Microaggressions, wo es nicht ganz so deutlich ist, aber selbst so ganz deutliche Sachen wie Kommentare zu hören, du sprichst ja kein Deutsch, weg mit dir hier, und das wird dann einfach als normal angesehen. Ja, das war halt nicht so eine nette Person. Und ich denke mir so, nein, Oma, das war schon ziemlich rassistisch, also dass du sowas hören musstest. Aber damals, naja, ich glaube, man war einfach, man wollte einfach den Tag überstehen, ohne irgendwelche Probleme. Also wenn du schon in einem Land bist, du sprichst die Sprache nicht. Also mein Opa, hat mir meine Oma erzählt, ist mit so einem Wörterbuch rumgelaufen, dass wenn er Deutsch sprechen muss, er das schnell rausholen kann. Und ich dachte mir, also ich wüsste jetzt nicht, wer so die Geduld auch hätte, so zu warten, bis mein Opa da einen Satz zusammenstellen könnte. Ja, es tat mir auch ein bisschen leid. Also solche Geschichten gab es schon echt häufiger.
Es war halt viel Dankbarkeit. Also die haben das als Dankbarkeit verpackt, sage ich mal, die GastarbeiterInnen. Und sie haben sich schlecht gefühlt, sich zu beschweren, weil sie haben ja in Gänsefüßchen die Möglichkeit bekommen auf ein besseres Leben in Deutschland. Und dafür mussten sie arbeiten, dafür mussten sie Leistung erbringen. Und dann war das so, dass zum Beispiel auch mein Interviewpartner erzählt hat, dass er ja nicht in der Position gewesen ist oder sich überhaupt in dieser Position gesehen hat, sich beschweren zu dürfen, weil
Ja.
Deutschland bietet ihm doch die Möglichkeit auf ein besseres Leben und seiner Familie in der Heimat geht es noch schlechter als ihm. Und
Genau.
das war dann auch so ein Moment für mich, wo ich dachte, okay, die Rassismuserfahrungen, die wurden normalisiert oder relativiert. Also es war normal, es war in Ordnung, mal da einen Spruch zu bekommen oder da einen Spruch zu bekommen.
Es gab gar keine richtige Kulturform. Ich darf mich jetzt beschweren. Oder ich
Ja.
darf überhaupt eine Meinung haben, oder wenn mir das nicht gefällt, kann ich das äußern. Nein, es wurde alles so genommen, wie man es bekommen hat. Keine Beschwerden, keine Probleme erwähnen. Dankbar sein, dankbar sein, dankbar sein. Das war so die Haltung.
Dankbar sein und auch mit viel Humor. Das war auch eine bewältigende Strategie. Ganz, ganz viel Humor.
Ich finde es vor allem interessant, weil ihr ja dadurch, dass ihr dann mehrere Interviews ausgewertet habt und dann festgestellt habt, ah, da sind ja voll ähnliche Erfahrungen, dass ihr ja dem auch noch mal irgendwie mehr Raum gebt, das irgendwie zusammenzuführen. Das sind ja dann nicht mehr nur einzelne Erlebnisse, sondern zeigen ja auch eigentlich, ne, in welchem, ja, gesellschaftlichen Kontext sich auch die GastarbeiterInnen bewegt haben und dass das ein rassistischer Kontext war oder einer, wo man eben solche Erfahrungen gemacht hat, auch wenn die einzelnen Personen das vielleicht gar nicht so als solche labeln würden.
Total. Also
Ja.
meine Oma sagte teilweise, sie erzählte mir eine Geschichte und ich war so, das ist total rassistisch. Und dann war sie so, nein, das ist gar nicht rassistisch. Das ist, sowas habe ich doch nie erlebt. Und ich habe ihr gerade zugehört und ich weiß ganz genau, dass sie das erlebt hat und dass sie immer noch nach all diesen Jahren fast schon ja immer noch Angst hat, was zu sagen, als würde sie, ich weiß nicht, jemanden verraten oder als würde sie undankbar wirken oder. Naja, diese Angst ist halt immer noch da.
Was waren denn so, also wir haben jetzt praktisch das Thema Rassismuserfahrung so ein bisschen besprochen. Was waren denn sonst so zentrale Erkenntnisse, die ihr vielleicht in den verschiedenen Kategorien identifiziert habt aus den Interviews?
Also, da ich die Frauen bei mir hatte, das waren drei GastarbeiterInnen, war definitiv der Gender-Aspekt auch wichtig, das zu erwähnen.
Ja.
Vor allem, weil das alle Frauen waren, die nicht nur Care-Arbeit gemacht haben. Also, das haben sie auch getan, definitiv. Aber halt auch, ja, in der Landwirtschaft gearbeitet haben
Ah ja.
oder in der Schneiderei. Das waren halt deren Alltag. Care-Arbeit plus noch einen normalen Job zu haben. Ich habe dann auch teilweise gefragt, war es nicht anstrengend? Also wie hast du das alles? Und dann noch, also das darf man natürlich nicht vergessen, 4, 5 Kinder zu haben und auf die aufzupassen. Also wie schafft man das? Wie kriegt man das unter einen Hut? Das war definitiv auch wichtig zu erwähnen, dass, naja, dass es auch Solidarität unter Frauen gab, Unterstützungs in der Nachbarschaft. Hey, du gehst heute arbeiten, ich passe auf die Kinder auf. Also so Communities, die sich dann gebildet haben. Naja, dass die das selber machen mussten, weil von außen gab es nichts. Da mussten sie sich selber unter die Arme greifen und sagen, ey, wir sind füreinander da, wir sind aber hier.
Genau, dann haben auch Aspekte wie Betrieb und die Arbeitsbedingungen eine große Rolle gespielt und auch die Lebensbedingungen außerhalb der Arbeit, weil im Betrieb war das so, dass die zum Beispiel nur so viel Deutsch gelernt haben, wie sie es auf der Arbeit gebraucht haben. Also wirklich nur
Aha.
Sachen bezogen auf die Arbeit und jetzt nichts Privates. Also zum Beispiel, gib mir den Hammer. Gib mir den Helm, wirklich nur so ganz kurze Anweisungen, die die dann auswendig gelernt haben oder auswendig lernen mussten, aber es gab keinen Zugang zu Sprachkursen, das war überbewertet, sie sollten nur arbeiten, sie sollten nur Leistung erbringen und zu den Lebensbedingungen außerhalb der Arbeit ist mir im Sinn geblieben, dass zum Beispiel auch mein Interviewpartner erzählt hat, dass er gar keine Freizeit hatte, also
Aha,
weil er
ja.
halt ständig gearbeitet hat und die Freizeit, die er hatte, da hat er sich dann um den Haushalt gekümmert. Die Männer haben sich auch so wie die Frauen gegenseitig unterstützt beim Kochen, bei der Wäsche. Und viele GastarbeiterInnen haben ja auch viele Jahre in den sogenannten Heimen gelebt, die wirklich, also das waren wirklich keine Lebensbedingungen dort. Es war alles verschimmelt und dreckig. Enge Räume, viele Menschen auf einem Fleck, so man hatte gar keinen Rückzugsort, aber das war in Gänsefüßchen so normal für die. Da, also dafür waren sie auch dankbar, obwohl alles nicht so schön war, obwohl das alles so schwierig war und auch als dann die Familien nachgekommen sind, also als dann die Ehefrauen gekommen sind mit den Kindern, die waren alle in diesen Heimen, alle zusammen. Alle am, also wirklich am Rande der Gesellschaft, abgeschottet von der Gesellschaft.
Aber gleichzeitig wurde erwartet, dass sie sich integrieren in die Gesellschaft. Und dann war das so, oh, wieso klappt das denn nicht? Was ist denn los mit euch Ausländern? Aber ey, welche
Genau.
Türen wurden denn geöffnet?
Genau, also es wurde halt erwartet, dass sie sich integrieren, aber von der Gegenseite, also von der Gesellschaft, kam kein Support. Also die Gesellschaft wollte sich auch nicht integrieren. Weil Integration kann nur funktionieren, wenn beide Seiten aufeinander zugehen. Und wenn immer nur eine Seite auf dich zukommt und du die ganze Zeit abblockst, dann denkt sich die eine Seite irgendwann, okay, die wollen uns nicht. Und dieses Gefühl haben sie vermittelt bekommen, dieses Gefühl haben sie erlebt und auch erfahren. Dann bleiben sie in ihren Communities und wollen ihre Community schützen.
Ja. Und dann, wenn Leute außen, also das merke ich heutzutage, versuchen in diese Communities reinzukommen, dann heißt es, warum fällt mir das so schwer? Warum akzeptiert ihr mich nicht? Obwohl diese Communities genau wissen, wie schnell sich das Blatt auch wenden kann und wie schnell sie dann wieder in der Opferrolle sind. Also das ist, ich finde, also das, was ich am interessantesten fand, dass ich so vieles, was ich immer noch in meinem Leben jeden Tag erfahre, auch schon damals so war, beziehungsweise damals war es so und es ist immer noch heute so. Also es, über die Jahre, dass alles immer noch so wichtig ist, vor allem heutzutage.
Das heißt, ihr konntet auch so eine gewisse Kontinuität im Endeffekt dadurch feststellen, dass ihr die
Total, ja.
Erzählungen
Ja.
mit eurer eigenen Erfahrung abgleichen konntet. Was mir gerade noch eingefallen ist, als du, Dylan, von den, ja, von den Bedingungen auf der Arbeit gesprochen hast und dass man dann irgendwie nur das Nötigste Deutsch lernen konnte, durfte, um irgendwie zu funktionieren. Ich glaube, du hattest im Vorgespräch auch erwähnt, dass auch Arbeitsunfälle irgendwie ein Thema
Oh ja,
waren, ne?
auf jeden Fall. Da war es so, dass viele davon berichtet haben, dass sie zum Beispiel gar keine Schutzausrüstung erhalten haben. Also ne, die haben ja alle gearbeitet und also in diesen Fabriken, in diesen Kohlefabriken, wo es wirklich auch super gefährlich ist und es ist super dunkel in den Minen und die haben halt keine richtige Arbeitsausrüstung erhalten und mussten dann gucken, dass sie da irgendwie zurecht kommen. Und ich erinnere mich, das war jetzt nicht mein Interviewpartner, das war ein anderes Interview, was geführt wurde, was wir dann ausgewertet haben. Da war dann irgendein Unfall auf der Baustelle mit einem Bagger oder irgendeine schwere Metallplatte ist auf ihn gefallen. Aber das wurde halt nicht ernst genommen. Und dann war er im Krankenhaus und dann hieß es so, ja, wann kannst du dann wieder arbeiten kommen?
Oh, okay.
Wo ich mir dann auch dachte, okay, so, ihr sorgt nicht dafür, dass die Menschen geschützt sind auf der Arbeit, so, es ist eure Pflicht, gute Arbeitsausrüstung bereitzustellen, den Menschen diese Sicherheit zu geben oder sie auch aufzuklären. Also, ne, wenn wir an Deutschland denken, dann denken wir viel an Regeln, an Struktur, aber das hat dort gefehlt. Da hat es keine Rolle gespielt. Da war es okay, wenn es keine Struktur gab, wenn es keine klaren Regeln gab. Sicherheitshinweise haben nicht existiert, Sicherheitsschulungen haben nicht existiert, da war es auch nur wirklich das Nötigste vom Nötigsten. Ja.
Ihr habt jetzt relativ stark auch die sehr schwierigen Arbeits- und Lebensbedingungen, die ihr ja aus den Erzählungen identifizieren konntet, berichtet. Wie war denn das Resümee der InterviewpartnerInnen selbst? Also was war Ihre Narration oder so von Ihrer Zeit in Deutschland?
Dann wieder das Wort Dankbarkeit aufgreifen. Es wurde immer nur erzählt, wie toll, was für eine gute Möglichkeit das ist. Und am Ende, glaube ich, war auch eine Frage von uns, würdest du das wieder tun? Also würdest du diese Entscheidung wieder treffen? Und bei allen meinen Interviewpartnern war die Antwort ja. Ja, definitiv. Also nicht eine Person hat gesagt, ich glaube auch bei den anderen 11 Interviews war das nicht der Fall, dass eine Person gesagt hat, nein. Es war ein Fehler. Ja, im Gegenteil. Also es wurde sehr klar und deutlich, dass sie genau diese gleiche Entscheidung wieder treffen würden. Das fand ich auch sehr interessant.
Ja, da kann ich mich echt dann anschließen. Und was mir noch im Kopf geblieben ist, als ich meinen Interviewpartner gefragt habe, dann hat er gesagt, dass er sich gewünscht hätte oder dass er sich wünscht, dass er mehr gelesen hätte. Also er hatte ganz spät dann angefangen zu lesen, also Bücher zu lesen, weil er einfach nicht die Zeit dazu hatte aufgrund der Arbeit. Er hat wirklich erst im Rentenalter angefangen dann zu lesen, weil er dann die Zeit hatte. Dann hat er gesagt, Ilan, ich hätte mir gewünscht, dass ich mir die Zeit dafür genommen hätte, weil Lesen ihn so sehr erfüllt und weil Lesen ihm auch ein Gefühl von Macht gegeben hat, also von Sicherheit und Macht und Empowerment auch für ihn selber. Genau. Und was er auch angesprochen hatte, war, dass er sich gewünscht hätte, dass er sich mehr Zeit für seine Familie genommen hätte oder ne hätte nehmen können, so für seine zwei Kinder und für, auch für seine Ehefrau. Aber das war halt nicht möglich, weil die arbeiten mussten. Und die haben nicht nur gearbeitet für die Familie hier in Deutschland, sondern auch in dem Fall jetzt für die Familie in der Türkei, weil denen ging es ja noch schlechter. Und die mussten finanziell unterstützt werden. Und es wurde auch erwartet, dass diese finanzielle Unterstützung dann stattfindet. Das heißt, sie mussten doppelt so hart arbeiten. Und das haben sie auch gemacht dann.
Das heißt, die Verantwortung nicht nur für die eigene, also für das eigene Leben in Deutschland übernommen, sondern auch noch für jemanden, was ja auch
Genau,
vielleicht
noch
noch
für
mehr Druck
jemanden.
bedeutet.
Genau. Mein Interviewpartner hat auch erzählt, wie immer am Ende des Monats Geld gespart worden ist und das direkt in die Türkei ging. Also dieses Geld in die Heimat schicken, das ist ja immer noch so. Also das ist ja immer noch oft in Migrahäusern der Fall, dass man die Familie im Ausland unterstützt. Schon damals fing das an und meistens wurde dann geguckt, worauf können wir verzichten, damit es unserer Familie besser geht. Und da weiß ich auch von den Frauen, dass das oft zu Problemen geführt hat und zu Streitereien, weil meinen Kindern soll es doch hier auch gut gehen. Warum muss ich mich um deinen Onkel kümmern? Also da weiß ich, dass es viele Konflikte gab über dieses Thema.
Ja.
Habt ihr denn Unterschiede wahrgenommen, auch in den Erfahrungen zwischen Männern und Frauen? Also Ekrem, du hast jetzt gerade schon gesagt, dass das Thema Geld vielleicht auch eins war, was unterschiedlich eingeschätzt wurde. Aber vorhin meintest du auch, dass mit der Care-Arbeit und dass man irgendwie, ne, dass man sich unter Frauen auch sehr stark unterstützt hat. Aber gab es darüber hinaus Aspekte, wo ihr Unterschiede feststellen konntet?
Also ich habe das auch so mitbekommen, dass die Männer versucht haben, mitzumachen, so gut es geht, nach langen Schichten in der Mine, dass die trotzdem versucht haben, unter die Arme zu greifen und zu helfen. Aber bei den Frauen war der Aspekt von den Kindern am meisten so im Mittelpunkt, hatte ich das Gefühl, dass oftmals überlegt worden ist, okay, meine Kinder sollen aber hier bleiben und hier zur Schule, weil hier die Bildungsmöglichkeiten einfach besser sind. Und es gab ja auch einige Jahre diese Frage, gehen wir zurück? Werden wir zurückgehen? Ein bisschen Geld machen, das war auch immer so ein Ding. Wir machen jetzt Geld, wir sparen ein bisschen, aber dann gehen wir ja wieder zurück. Aber dann hat man mit den Jahren gemerkt, okay, das wird, glaube ich, nicht ganz so klappen und wir haben uns ja auch irgendwie so ein Leben aufgebaut. Ja, ich fand das einfach interessant, dass Frauen auch gegenseitig sich sehr stark unterstützt haben. In den Nachbarschaften, also definitiv. Und in den, man nennt das Gyn, das sind so bestimmte Tage, wo sich dann die Frauen treffen und dann sich austauschen, meistens verbunden dann mit, ja, wenn man so Angespartes hat, dass man das dann verteilt und so spartagemäßig, das kann man auch mit Gold machen. Also es wurden so Sachen gefunden, womit man sich halt, womit man einen Grund hat, sich zu treffen, sich zu sehen und dann Live-Updates zu geben. Und dann geht jeder zurück und dann, also dass es bestimmte Tage gibt, das gibt es immer noch. Das finde ich auch sehr schön, dass sich das noch so gehalten hat.
Genau, und das war auch für viele Familien sehr, sehr schwierig, weil die Männer ja zuerst nach Deutschland gekommen sind. Also das war ja sozusagen die Norm oder in den meisten Fällen war das so. Und dann, als die Familie dann nachkommen konnte, also die Ehefrau und die Kinder, dass sich viele dann erstmal wie zu Hause gefühlt haben. Davor haben sie sich sehr, sehr fremd gefühlt. Mit der Familie haben sie sich auch noch fremd gefühlt, aber nicht mehr so fremd, weil sie hatten ja ihre kleine Familie jetzt bei sich. Und ich erinnere mich an ein Interview, was wir dann auch ausgewertet haben, wo dann der Interviewpartner erzählt hat, die Arbeit, sie war sehr anstrengend, auf jeden Fall. Aber als ich dann nach Hause gekommen bin und meine Kinder gesehen habe, dann war alles wieder vergessen, dann war ich glücklich. Also das hat auch eine ganz große Rolle gespielt, diese emotionale Belastung, die die verspürt haben und auch diesen Heimweg, den die hatten. Was der Ekrem ja auch schon angesprochen hat, weil viele dachten, dass die wirklich nur hier hinkommen, ein paar Jahre arbeiten, genug Geld verdienen und dann sich das Leben in der Türkei weiter aufbauen. Aber dann sind sie hierher gekommen und nie wieder gegangen.
Genau, dann gab es ja dieses im Sommer mit dem Auto in die Türkei. Ja. Und da habe ich auch echt gemerkt, dass das so wichtig war. Also der Sommer wurde zu einer sehr wichtigen Zeit. Dann ging man halt zurück in die Heimat und dann hat man die Schwestern gesehen, die Brüder, die Familie, die Eltern vor allem. Und was mir ein Interviewpartner auch erzählt hat, was ich sehr interessant fand, dass nach den ersten 2, 3 Jahren, als er dann wieder in die Türkei fuhr, dass er mit einer sehr negativen Haltung willkommen gehießen wurde. Also er war auf einmal Ausländer. Und ich finde, heutzutage sieht man das immer noch, dass wir nicht wirklich deutsch sind, aber wenn wir in der Türkei sind, sind wir nicht wirklich türkisch. Und dann, was sind wir? Und dass das schon damals so früh eigentlich angefangen hat, da muss ich echt sagen, das hat mich sehr überrascht. So Gemeinsamkeiten zu haben mit einem Mann, der 75, 76 ist, ist schon, vor allem in dem Kontext, war sehr überraschend. Also, das habe ich ihm auch erzählt und dann war er auch überrascht. Was? Das gibt's immer noch? Und ich so, ja, tatsächlich.
Ja, vielen Dank, dass ihr mit uns diese Ergebnisse geteilt habt. Vor allem auch diese Einordnung der Ergebnisse, die ja auch, wie wir jetzt gerade gesehen haben, oder wie Marina auch schon gesagt hat, einfach auch zum Teil eine Kontinuität nachzeichnet. Und dass ihr vor allem auch zum Teil sehr persönliche Eindrücke mit uns geteilt habt. Ihr hattet am Anfang, oder das kam jetzt immer mal wieder so raus, dass es ja auch einfach sehr wichtig ist, dass einfach diese Geschichten auch einfach gehört werden. Ihr hattet gesagt, dass es manchmal auch so den Eindruck hatte, dass die Geschichten nur darauf gewartet haben, erzählt zu werden. Deswegen vielleicht jetzt zum Abschluss möchte ich mir nochmal so das letzte Wort an euch übergeben. Ausblickend braucht es einfach mehr davon.
Auf jeden Fall, weil diese Repräsentation bedeutet ja auch irgendwo Anerkennung und Würdigung von den ganzen GastarbeiterInnen und auch die Weitergabe an jüngere Generation. Und ich finde das so wichtig, dass die Geschichten erzählt werden. Und ich würde mir wirklich für die Zukunft wünschen, dass all die GastarbeiterInnen, die ihre Heimat verlassen mussten, weil sie auf ein besseres Leben gehofft haben, jetzt wie zum Beispiel hier in Deutschland, dass sie stolz auf sich sind und dass sie wissen, was sie alles geleistet haben, obwohl das alles so schwierig war und obwohl sie immer nur Hürden begegnet sind, weil es war alles andere als einfach. Sie mussten all die harte Arbeit, die sie machen mussten, all die Tränen, all der Schmerz, der auch oft still einfach war und in den Familien still stattgefunden hat. Man hat nicht drüber gesprochen. Das war nicht selbstverständlich, dass das ausgehalten werden muss. Und wirklich danke dafür, dass sie das ausgehalten haben, dass sie immer weitergemacht haben und dass sie uns, den Kindern und Enkelkindern, die Möglichkeit auf ein besseres Leben gegeben haben. Und ich hoffe, sie wissen, dass sie bei Ungerechtigkeit laut sein dürfen und auch laut sein müssen. Es ist ihr Recht. Und dass sie wissen, dass sie sich nicht ständig erklären müssen oder rechtfertigen müssen und dass sie auch für sich selber einstehen können. Und es ist ja jetzt auch so, dass das die erste Generation war und wir als die dritte Generation, ja zum Beispiel Ektam und ich, wir sind in der Position, wo wir nicht mehr leise sind. Wir nehmen Räume ein, wir tragen ihre Träume und Wünsche in uns und leben diese auch weiter. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir uns das auch immer wieder bewusst machen und auch, dass die Gesellschaft einfach weiß, dass jetzt darüber gesprochen wird und dass diese Geschichten den Raum endlich bekommen, den sie verdienen. Genau, und auch an dieser Stelle auch einfach danke an Frau Ilgin Birimaolo, dass sie sich dafür einsetzt und dass auch alle anderen Menschen und auch ihr vom Melting Pot Team, dass ihr da die Möglichkeit gibt, dass diese Geschichten erzählt werden, dass die einen Raum bekommen, dass Menschen zuhören können und auch zuhören dürfen, weil es einfach so wichtig ist, dass diese Geschichten erzählt werden, weil sie oft unsichtbar waren. Keiner hat darüber gesprochen, sie wurden verschwiegen und ja, ist einfach ein sehr emotionales Thema, glaube ich auch. Und ja, die dritte Generation ist jetzt am Start, sage ich mal so. Wir setzen uns für alle ein, die es nicht konnten, denen die Möglichkeit lange verwehrt geblieben ist und hoffen darauf, dass sich das dann in Zukunft auch verbessert.
Ja. Top, gehe ich voll mit. Ich habe Gänsehaut.
Ja, ich auch.
Hätte ich nicht besser sagen können, Dilan. Was ich aber ergänzen kann, ist, dass die GastarbeiterInnen, die erste Generation, älter wird. Und das sollten wir alle bedenken. Hört ihnen zu, vor allem, wenn ihr Familienmitglieder habt. Setzt euch an einen Tisch, nimmt diese Geschichten auf. Sie sind wunderschön, auch wenn sie manchmal schmerzhaft sind. Und das Ganze in einem Hochschulkontext zu bringen und aus der Bubble, wo sie eigentlich stattfindet, rauszunehmen und eine Bühne zu bieten, finde ich super. Finde ich sehr, sehr toll. Also brauchen wir mehr Representation.
Ja, es gibt ja auch genug Beispiele von jetzt Professoren, Professorinnen, die an Unis oder an Hochschulen lehren, wo die Eltern oder die Großeltern geputzt haben und wo mit dem Finger auf sie gezeigt wurde Und diese Großeltern und die Eltern sitzen jetzt in diesen Vorlesungssälen und hören ihren Kindern, ihren Enkelkindern zu, wie sie vorne stehen und lehren. Und das ist wirklich so ein Gefühl von Dankbarkeit einfach, was also jetzt für die GastarbeiterInnen, aber auch für die Kinder und Enkelkinder, dass sie es geschafft haben. Und wirklich, ich möchte einfach nur betonen, dass sie sich nicht immer erklären müssen, sie müssen sich nicht klein halten, weil sie sind alles andere, aber nicht klein. Sie haben so viel geschafft, nicht nur für sich, aber für uns, für die Zukunft. Und dafür bin ich wirklich unendlich dankbar.
Ich auch.
Ich glaube, wir alle. Ich glaube, alle Mütter-Kinder verstehen das. Man fühlt sich auch manchmal schlecht oder hat dann dieses Gefühl von, okay, ich muss jetzt noch mehr machen. Aber auch ihr seid genug, so ihr müsst nicht noch mehr machen. Es ist in Ordnung. So, ich wünsche mir einfach nur für die Zukunft, dass Menschen einfach sein dürfen. Einfach sein dürfen, ohne sich immer beweisen zu müssen, ohne immer Leistung erbringen zu müssen. Auch wenn wir in einer Leistungsgesellschaft hier leben, das ist aber ein ganz anderes Thema, so, da will ich jetzt auch gar nicht zu tief reingehen, aber ja, einfach sein dürfen. Das wäre toll.
Ein sehr, sehr starker Ausblick.
Wirklich.
Und sogar ein guter Vorsatz steckte da sogar auch drin. Hört die
ja.
Geschichten, solange es noch geht. Vielen Dank an euch beide. Wirklich, sehr, sehr vielen Dank, dass ihr heute hier wart,
gerne,
dass ihr das alles mit uns geteilt habt.
Es hat sehr viel Spaß gemacht. Auch ein Dankeschön an euch.
Ja, ein
das
ganz
freut uns
großes
auch
Dankeschön.
Wir freuen uns wirklich sehr, euch dabei gehabt zu haben.
Genau. Und natürlich auch an unsere ZuschauerInnen da draußen. Auch bei euch möchten wir uns bedanken fürs Zuhören und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und damit verabschieden wir uns und sagen Tschüss. Aber halt! Da kommt noch was.
Wir haben ja bereits erwähnt, dass die GastarbeiterInnen-Generation keinen wirklichen Zugang zu Sprachkursen hatte. Und die Sprachkurse, die es gab, die waren ja eigentlich nur arbeitsbezogen. Das heißt, nur Begriffe und Inhalte, die für die Arbeit notwendig waren, wurden vermittelt. Und uns war es jetzt nochmal wichtig zu erwähnen, dass oft übersehen wird, wie grundlegend Sprache eigentlich ist. Also ohne Sprache gibt es keinen Zugang zu Bildung und wenn man keinen Zugang zu Bildung hat, dann wird auch die Integration massiv erschwert. Das bedeutet Sprache bedeutet nicht nur Kommunikation, sondern sie bedeutet auch Selbstbestimmung, die Möglichkeit, sich auszudrücken, Rechte zu verstehen und am gesellschaftlichen Leben auch teilzunehmen. Und dieser Zugang hat gefehlt für viele GastarbeiterInnen und dadurch wurden sie, wie bereits auch schon erwähnt wurde, strukturell ausgeschlossen. Sie sind in ihren Communities geblieben, nicht weil sie sich nicht integrieren wollten, sondern weil die Gesellschaft die notwendigen Voraussetzungen dafür nicht geschaffen hat. Also das zeigt einfach nur, dass Sprache kein Zusatz ist, sondern dass Sprache eine wichtige Voraussetzung für Bildung, Integration und soziale Gleichberechtigung spielt. Und genau diese Themen finden sich auch in der Musik heutzutage wieder, wie zum Beispiel in vielen verschiedenen Songs von dem Rapper Upsilon. Und hier muss ich explizit an den Song Köfter denken von ihm. Vielleicht mögt ihr da mal reinhören. Genau.
Opa für 3 Groschen am Tag mal Loch hat. Jeden Monat bist du Ohnmacht für den Tagelohn. Kohlenstaub geschluckt für euren Nachkriegsvorstand. Minusgrade draußen, Minusgrad im Thorax. Einsame Kanackenmänner, Arbeiterbaracke. Tag für Tag am Ackern für das Kapital in Taschen vom gleichen Pakt, das 30 Jahre vorher ohne Wimpern zucken Menschen in die Gaskammern verfrachtet hatte. Und während Molotows auf die Unterkünfte prasseln, auf der Arbeit und beim Amt immer lachen und der Enkel kriegt keinen Job und keine Wohnung wegen des Namens. Bei den Enkeln der Fabrikbesitzer, die die Großeltern damals ausgebeutet haben und sie fragen und sie fragen, warum ticken keine Action und rennen weg vor der Police? Warum suchen keine Action und sind immer aggressiv? Warum tun sie schon mit 16 auf Mafioso und Bandit? Warum hängen sie in der Spielung im Café und auf der Street, statt die Zeit und Energie in die Zukunft zu investieren und Verständnis in der Presse und beim Familienessen. Keiner will es checken, aber keiner hält die Fresse und sie fragen, warum können denn deine Großeltern kein Deutsch nach.
Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot. Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incenten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.